Problemhundetraining. Wie du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machst.
Die 6 möglichen Ursachen für Leinenpöbeln und was das für dein Training bedeutet. Der zweite Teil.
Im ersten Teil haben wir über die Ursachen gesprochen, die beim Pöbeln an der Leine zugrunde liegen können. In dieser Folge schauen wir uns an, wie kann ich herausfinden, um welche Ursache es sich handelt und was kann ich danach fürs Training ableiten.
Wir sind Nina und Toni und wenn du aus deinem Problemhund einen entspannten Alltagsbegleiter machen willst, dann abonniere diesen Kanal. Die Frage, die so viele Besitzerinnen von problematischen Hunden umtreibt, warum macht er das? Wir haben in der letzten Folge über die möglichen Ursachen gesprochen. Heute schauen wir uns an, wie man denn überhaupt herausfinden kann, was die Ursachen sind. Wir haben es schon gesagt, das Pöbeln ist immer vielursächlich, also es gibt eben nicht nur diese eine Ursache, die zugrunde liegt, warum der Hund so zuverlässig pöbelt, sondern in der Regel ist es eine Kombination aus eben verschiedenen Dingen. Das heißt, es ist gar nicht so easy peasy, diese Ursache festzumachen. Es gibt jedoch einige Hinweise, die auf die entsprechende Aggressionsform oder eben Motivation schließen lassen. Auch wenn eben, wie gesagt, in der Regel verschiedene Faktoren beteiligt sind.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den du eben gesagt hast. Ich behaupte, Leinepöbeln ist nie nur einer einzigen Form bzw. Ursache zuzuordnen. Es mischen sich in der Regel immer mehrere Dinge. Und wenn wir da jetzt mal einsteigen, dann kann ich als erstes Kriterium, wie will ich das beurteilen, immer die Körpersprache des Hundes heranziehen. Und das ist schon der erste Hinweis auf die Motivation des Hundes. Und zusätzlich kann ich jede Form auch testen, also wie in so einem Ausschlussverfahren, kann ich bestimmte Sachen testen, um zu wissen, okay, das kann es schon mal nicht sein, dann ist es das. Und der erste Block, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, das war die ressourcenbedingte Aggression. Also da kamen so Themen rein wie das eigene Territorium oder der eigene Mensch oder eine sexuelle Motivation. Und hier hat der Hund körpersprachlich einen mischmotivierten Ausdruck. Das heißt, er kann defensiv oder auch offensiv aussehen. Also entweder ist alles nach vorne gerichtet, das heißt, die Ohren sind nach vorne, die Mundwinkel, wenn er droht, sind nach vorne, der Körper ist hoch aufgerichtet, die Rückenhaare können aufgestellt sein, die Rute ist kerzengerade nach oben oder auch waagerecht nach hinten. Und im Grunde genommen sieht es so aus, als würde jemand vorne an den Hund einen Staubsauger halten und alles am Hund würde nach vorne gesaugt werden. Und der Blick des Hundes ist dabei immer auf das Gegenüber gerichtet, genau. Und bei der defensiven Körpersprache saugt der Staubsauger sozusagen von hinten am Hund. Das heißt, die Ohren sind hinten, der Körper ist eher klein und geduckt, die Rute ist weiter unten und der Blick ist nicht auf das Gegenüber gerichtet. Und es kann eben sein, dass ein Hund einen Mischausdruck zeigt, dieser beiden Formen. Das heißt, manche Elemente sind nach vorn gerichtet und manche sind nach hinten gerichtet. Und wenn ich jetzt wissen will, ob mein Hund sozial motiviert pöbelt, also ob es was mit mir, mit meiner Anwesenheit zu tun hat, dann kann ich das so testen, dass ich entweder dem Hund mal anderen Menschen mitgebe, geh mal mit dem spazieren, achte drauf, kann sein, dass der bei Hunden rausschießt. Und wenn die Leute zurückkommen und sagen, der hat überhaupt nichts gemacht bei mir, dann habe ich schon den Hinweis, dass es mit mir zu tun hat. Ich kann ihn aber auch, wenn er jetzt vielleicht mit Menschen auch nicht so verträglich ist, kann ich ihn auch wahlweise an einen Baum festbinden und mich weit genug entfernen und einen anderen Hund passieren lassen. Dann sehe ich, ob er pöbelt oder ob er ganz still ist und nur guckt, wo ist die denn, ja? Oder ich kann natürlich auch, wenn ich ganz mutig bzw. leichtsinnig bin, kann ich auch die Leine fallen lassen in einer Hundebegegnung und weggehen. Das empfehle ich natürlich jetzt nicht zu testen. Also die Zuhörer bitte nicht nachmachen, also nicht ohne Begleitung nachmachen. Da muss ich mir schon sicher sein, dass nichts passiert. Aber das wären so 3 verschiedene Möglichkeiten, die ich testen kann. Hat es was mit mir zu tun? Pöbelt mein Hund sozial motiviert? Bei der territorialen Aggression kann ich das gut daran erkennen, dass wenn ich mit meinem Hund mal in den Urlaub fahre, dass der dann die ersten paar Tage da nicht pöbelt, ja, und an Tag 3 oder an Tag 4 fängt das dann an, dass der wieder in sein altes Verhalten reinrutscht, weil dann das Territorium eben greift, wir waren jetzt lange noch hier, ich kenne mich hier aus und jetzt tritt das Verhalten wieder zutage, ne? Also auch wenn du kurz gedacht hast beim Zuhören, dann ist die Lösung regelmäßig umzuziehen. Das lohnt sich nicht. Also er wird auch am neuen Ort immer wieder irgendwann anfangen damit. Dann hatten wir die sexuell motivierte Aggression. Wenn ich zum Beispiel zwei Hunde habe, ich habe einen Rüden und eine Hündin und sagen wir mal, der Rüde würde jetzt zum Beispiel pöbeln oder beide pöbeln, dann kann ich das so testen, ob der andere Hund wirklich eine Rolle spielt, indem ich ganz einfach getrennt spazieren gehe und gucke, pöbelt mein Hund dann immer noch oder tut er das alleine vielleicht gar nicht. Ne? Oder wenn ich, wenn das vom Geschlecht des Gegenübers abhängt, zum Beispiel ich habe eine Hündin und die pöbelt immer andere Hündinnen an oder ich habe einen Rüden und der pöbelt immer andere unkastrierte Rüden an, weil meiner ist auch unkastriert, dann kann ich natürlich in diesen Begegnungen, wenn ich die Nerven habe, den anderen Hundebesitzer fragen, was ist das denn für einer, ist das ein unkastrierter Rüde? Und dann weiß ich schon, okay, es geht irgendwie so um sexuelle Konkurrenz. Dann kann ich natürlich auch auf den Zyklus meiner Hündin achten, also wenn ich eine intakte Hündin habe. Ich kenne zum Beispiel eine Hündin meiner Kollegin, die pöbelt kurz vor der Läufigkeit, in der Läufigkeit und kurz nach der Läufigkeit wie die Sau. Aber zwischen den Läufigkeiten ist die total unauffällig in Hundebegegnungen. Also auch hier auf den Zyklus der Hündin achten, in dieser Zeit vielleicht einfach Begegnungen vermeiden, so gut es geht. Und natürlich gibt es auch manchmal den Fall, dass das vom eigenen Zyklus, also von meinem als Hundebesitzerin abhängig ist, dass die Hunde sich teilweise anders verhalten, wenn man selbst gerade in seinem Zyklus ist. Ne? Das heißt, wenn man seine Tage hat, dann kann das auch mal Auswirkungen auf zum Beispiel den eigenen Rüden haben.
Ja, dann haben wir die ressourcebedingten Aggressionsformen beim Leinepöbeln durch und dann hatten wir das Thema Selbstschutz angesprochen. Und Selbstschutz erkennt man daran, dass der Hund erst ganz, ganz spät auslöst, also wenn der andere Hund nah rankommt. Damit ist nicht gemeint, dass der Hund erst dann auslöst, wenn beide Hunde quasi auf gleicher Höhe sind, denn das passiert beim Pöbeln häufig, also dass das vielleicht fixiert wird auf weite Distanz und der Hund sich dann so ein bisschen anschleicht, kaum treffen sie sich auf gleiche Höhe, dann wird drüber geschossen und gepöbelt. Das meinen wir nicht, sondern in den Situationen, wo zum Beispiel ein unangeleinter Hund, so ein sogenannter Tut-nix-Hund, vom Halter auf einen zukommt und den Hund dann auch hinlässt und der eigene Hund dann pöbelt. Und der Hund sieht dabei beim Pöbeln auch defensiv aus, also wie Soni vorher gesagt hat, Körperhaltung eher alles nach hinten gerichtet, also Staubsauger ist hinten angesetzt. Genau. Und dann gibt es die erlernte Aggression. Und grundsätzlich kann man sagen, dass bei der erlernten Aggression der Auslöser fehlt, beziehungsweise nicht mehr vorhanden sein muss, damit der Hund pöbelt. Das heißt, es wäre normaler, also eben nicht erlernt, wenn mein Hund einen Hund anpöbelt, der ihn auch gerade anpöbelt. Also er hat quasi eine Antwort auf die Reaktion des anderen und er reagiert dann eben einfach auf die Aggression des Hundes. Ne? Und wenn mein Hund jetzt aber diese Reaktion des anderen gar nicht mehr braucht, weil das zum Beispiel ein Welpe ist, der das noch nicht machen wird, oder noch nicht so ernsthaft, dass es irgendwie nötig wäre, da eine Antwort parat zu haben. Oder einen uralten Hund, der da nur noch so ein bisschen mitschleicht und irgendwie nicht richtig registriert, dass da ein Hund ist. Oder das ist ihm einfach scheißegal. Dann, wenn er da auch pöbelt, macht das nicht so viel Sinn. Ja, also das heißt, egal wie sich der andere Hund verhält, ob der jetzt, und das gibt es ja auch, ne, dass dein Hund zum Beispiel nur ein bestimmter Hundetyp, ein bestimmtes Erscheinungsbild anpöbelt und wenn er da gar keinen Unterschied macht, also sei das jetzt ein kleiner Hund, ein großer Hund, ob es jetzt ein Rüde oder eine Hündin ist und auch egal, wo man sich befindet, also ob man jetzt auf der Hausstrecke ist oder im Urlaub oder wo auch immer und er immer pöbelt, also je zuverlässiger das ist, desto wahrscheinlicher ist, dass es erlernt ist oder zumindest erlernte Anteile hat. Weil wie gesagt, es mischen immer verschiedene Dinge mit. Und ein Faktor kann zum Beispiel auch die Leine sein. Dass der Hund gelernt hat, an der Leine mache ich das immer so. Also er hat auch diesen Kontext gelernt. Ne? Mein Mensch ist mit dabei, Leine ist dran, weil in der Regel, wenn man einen Leinepöbler hat, macht man ihn ja in Begegnungen auch nicht ab, weil man oft nicht weiß, was dann dabei wirklich herauskommt. Ne? Und es kann dann wirklich sein, dass es ohne Leine auch weg ist oder das Verhalten einfach schwächer gezeigt wird. Ja, ein Beispiel für eine erlernte Aggression könnte auch sein, wenn mein Erzfeind, also der Erzfeind des Hundes, wenn wir da am Grundstück vorbeigehen und mein Hund einfach mal generell pöbelt. Ganz egal, ob jetzt dieser Erzfeind da im Garten ist oder nicht, sondern er ist einfach schon mal bereit, loszupöbeln. Dann kann man auch von erlerntem Verhalten sprechen. Genau. Und dann gibt es aber noch weitere Aggressionsformen, die man auch sehr gut austesten kann.
Genau, wir hatten letztes Mal noch die lichtzyklusbedingte Aggression vorgestellt. Das heißt, Hunde, die dann in der Dämmerung oder im Dunkeln auslösen. Da kann ich natürlich dann ganz einfach austesten, wenn ich im Hellen rausgehe, macht er das nicht. Oder vielleicht macht er das, aber macht es weniger stark. Dann weiß ich, dass die Tageszeit durchaus eine Rolle spielt, aber wahrscheinlich auch nicht die einzige Motivation ist. Genau, und dann gibt es noch die Vermischung der Antriebe. Und das ist vielleicht am einfachsten zu erklären am Beispiel eines Hundes, der Fahrzeuge anpöbelt. Wenn dieser Hund sich also losreißt und das Auto verfolgt, dann rennt der da still hinterher, also noch nicht pöbeln hinterher, weil er gerade sich im Jagdverhalten befindet. Und ich habe erklärt, dass das Jagen emotionslos, ohne Kommunikation stattfindet und dass es sich um einen anderen Funktionskreis handelt, nämlich um das stoffwechselbedingte Verhalten, das dem Nahrungserwerb dient. Und es macht natürlich beim Jagen, wenn ich Beute machen möchte, um sie zu fressen, macht es keinen Sinn, lautstark auf mich aufmerksam zu machen. Mit den Beutetieren wird nicht sozial kommuniziert. Die werden, wie gesagt, ohne Emotionen und Kommunikation getötet. Ja. Und wenn der Hund das Auto also im Jagdverhalten verfolgt hat, das Auto hält dann irgendwann an und der Hund fängt dann an, ins Aggressionsverhalten zu kippen und bellt das Auto an, dann ist er in diesen anderen Funktionskreis gekippt. Also das nennt man dann die Vermischung der Antriebe. Ne? Und genauso passiert es übrigens auch bei der langen Flucht im Schutzdienst. Also wenn das die Zuhörer mal googeln wollen, die lange Flucht im Schutzdienst, da schießen die Hunde auch wie so ein Pfeil los, verfolgen den Helfer aber ganz still, weil er gejagt wird. Im Jagdverhalten sind die Hunde und am Helfer werden die Hunde irgendwann aufgefordert, loszulassen. Und dann wechseln sie ins Aggressionsverhalten. Auch das war eine Vermischung der Antriebe. Genau. Und dann hatten wir noch das Thema Frustration genannt, also Pöbeln aus Frust. Und das kann man immer schon ganz gut herausfiltern, wenn man weiß, die Hunde sind im Freilauf total verträglich, haben richtig Bock auf Hunde, suchen gerne den Hundekontakt, spielen da vielleicht ganz lustig. Und ja, dann weiß ich schon, das hat mit Frust zu tun, dass ich jetzt angeleint bin und da nicht hin kann, um Hallo zu sagen. Ne? Und ja, so kann man das ganz gut austesten.
Mir kommt da gerade noch was in den Sinn zum Thema, dass Jagen ohne Kommunikation stattfindet, beziehungsweise leise ist. Eine Ausnahme davon wären die spurlauten Hunde. Ne? Davon haben wir zwar nicht ganz so viele, die zu uns ins Training kommen tatsächlich. Das wäre aber so eine Ausnahme, ne? Wo dann auch mal Geräusche mit im Spiel sind. Genau.
Eine Ausnahme wären die Rassen, die wo die Vermischung der Antriebe mit reingezüchtet wurde, also die Bautenhunde zum Beispiel.
Ja, genau. Ja, wir haben gesehen, da kommen also ganz schön viele verschiedene Dinge zusammen, die da so beteiligt sein können an diesem Verhalten und die Motivationen, die können eben je nach Situation total unterschiedlich sein. Also dass eben in einer bestimmten Situation verschiedene Dinge zusammengemischt werden und in einer anderen Situation dann nicht. Ne? Also zum Beispiel Territorium und sexuell motiviert in Kombination und vielleicht auch noch ein erlernter Anteil mit reinspielt. Dann lass uns doch jetzt mal schauen, was das fürs Training bedeutet bei diesen einzelnen Formen und starten wir mit den Ressourcen und der sozialen motivierten Ursache.
Genau, also da kann man ganz viel über die Beziehungsstruktur zwischen Mensch und seinem eigenen Hund machen, also zwischen mir und meinem Hund. Das heißt, wenn ich als Mensch meinen Status erhöhe, dann überlässt mein Hund mir schneller auch die Führung. Ja? Also wenn ein Hund innerhalb seiner Familie viel bewertet wird, über Angucken, Ansprechen, Anfassen, dann führt das zu einem ungünstig hohen Status. Und diesen Status wird er natürlich auch mit nach draußen nehmen und in Begegnungen entsprechend darstellen und kommunizieren wollen. Und das sind ganz oft Hunde, die man draußen wirklich immer so mit hoch erhobener Rute spazieren gehen sieht. Und ich habe meinen Rüden damals, als der noch richtig gepöbelt hat, nie mit hängender Rute draußen gesehen. Ich kannte den so gar nicht. Und erst, als ich dann wusste, wie man die Beziehungsstruktur drehen kann und warum das auch so wichtig ist, habe ich gesehen, dass die Rute immer weiter ein Stückchen nach unten kommt, bis die so auf Halbmast ganz entspannt hing. Ja, und der hat eben damals, als wir noch in seinen wilden Zeiten unterwegs waren, wirklich jede Gelegenheit genutzt, sich darzustellen und zu unterstreichen, wer er ist, beziehungsweise zu wem ich ihn dadurch, durch mein Verhalten im Haus gemacht hatte. Und das bedeutet eben, durch eine ungünstige Beziehungsstruktur gebe ich meinem Hund die Verpflichtung, sich draußen um alles zu kümmern, und gleichzeitig nehme ich ihm die Möglichkeit, sich mir anzuschließen und an mich abzugeben. Und wenn ich meinen Hund in einer Hundebegegnung führen möchte, dann darf ich auch außerhalb dieser Begegnungssituation die Führung übernehmen. Und das fängt eben im Haus an. Unter anderem auch, weil wir da so viel Zeit miteinander verbringen. Ne? Also hier einfach zu beginnen, darauf zu achten, den Hund weniger zu bewerten. Über, wie gesagt, angucken, ansprechen, anfassen oder auch an den Denken, denn auch das kriegen die Hunde mit. Oder dass ich eben auch aufhöre, meinem Hund jeden Wunsch von den Augen abzulesen und vielleicht unbewusst in so eine Bedienstetenrolle gerutscht bin, weil ich ihm einfach was Gutes tun will. Ja? Und da geht es erstmal um diese Erkenntnis, was tut ihm überhaupt nicht gut? Und ich tue mir selbst damit auch keinen Gefallen. Und das kann noch weitergehen, dass man im häuslichen Bereich auch einfach mal guckt, darauf achtet, ob mein Hund sich mir gegenüber alles Mögliche herausnimmt und erlaubt. Ne? Also, dass der mich irgendwie anrempelt, dass er mich über den Haufen rennt, wenn ich eine Tür aufmache, dass er vielleicht sogar auch Räume verwaltet und mir sagt, wann ich mich wo bewegen darf. Und ganz wichtig ist, dass das, was ich gerade erklärt habe, das ist die Grundvoraussetzung für alle verschiedenen Motivationen. Also egal, welche Ursache du jetzt bei deinem Hund herausgefiltert hast oder welche Ursachen, wir haben ja schon gesagt, meistens mischen sich verschiedene Dinge ohne diese Grundvoraussetzung, nämlich ohne eine hierarchische, konfliktfähige Beziehungsstruktur aufgebaut zu haben, werde ich es nicht schaffen, das Pöbeln zu lösen. Also das ist eine absolute Grundvoraussetzung. Und dann gibt es aber eben bei den einzelnen Formen oder Ursachen noch weitere Dinge, die beachtet werden sollten. Wenn ich einen Hund habe, der sich territorial aggressiv verhält, dann sollte ich im Trainingsprozess immer von außen nach innen trainieren. Das bedeutet, am Anfang, wenn ich mir die Lösung erarbeitet habe, also ich habe jetzt diesen Weg, wo ich weiß, so und so funktioniert das, dann sollte ich immer von leicht zu schwer trainieren. Und leichter für meinen Hund ist, wenn ich nicht im Territorium anfange, sondern den wirklich konsequent ins Auto setze, rausfahre und woanders Hundebegegnung trainiere, mit dem Auto wieder nach Hause fahre und gleich wieder reingehe. Ne? Also das wäre beim Training mit solchen Hunden wirklich zu beachten und einzuhalten. Genau. Und bei der sexuell motivierten Aggressionsform, wenn es an dem Zweithund hängt, sollte ich konsequent getrennt spazieren gehen, bis die einzelnen gut zu handeln sind, nicht mehr pöbeln, und erst dann packe ich die wieder zusammen. Auch da wieder von leicht zu schwer.
Ja, und bei der selbstschutzbedingten Aggressionsform, wir hatten es eben, der tut nichts. Ja, wenn so ein unangeleinter Hund in euch einfach reinbrettert, dann darf der Mensch lernen, andere Hunde wegzuschicken, damit der Hund sich nicht selber schützen muss, sondern dass du eben als Halter, Halterin die Situation für ihn regelst. Und ich weiß auch, dass viele das versuchen, weil sie sehr wohl merken, dass das für den Hund unangenehm ist und der andere Hund vielleicht jetzt auch nicht so freundlich ist. Also oft kommen die auch freundlich, ne? Aber dass das einfach eine unangenehme Situation ist. Und was dann oft passiert, ist, dass der eigene Hund, wenn man versucht, den anderen wegzuschicken, dass der dann erst recht rausschießt. So im Sinne von, ja genau, lass uns den einfach gemeinsam vertreiben. Ne? Und ja, dafür gibt es Techniken und Methoden, die man lernen kann. Und die bringen wir auch unseren Kunden und auch in der Trainerausbildung bringen wir die bei. Da ist eine externe Anleitung total wichtig. Ja, und dann hatten wir die erlernte Aggression. Und da baut man das Training je nachdem auf, was eben der wichtigste Auslöser ist. Also wenn man den mal erkannt hat, wenn man das herausgefunden hat, wenn zum Beispiel jetzt der große Faktor die Leine ist, ne? Also immer wenn die Leine dran ist, dann würde man ohne Leine trainieren. Oder die Situation mit dem Erzfeind am Grundstück, wo der Hund schon pöbelt, wenn der Erzfeind gar nicht im Garten ist, dann geht man da erstmal nicht vorbei, ne, bis alles andere klappt, weil wahrscheinlich macht er das ja nicht nur da, sondern pöbelt eben auch sonst Hunde an der Leine an. Genau, also immer das Schwerste, das ist das, was Toni jetzt gesagt hat, ne, man baut sich so eine Hierarchie, was ist einfach, was ist schwer und man fängt immer mit dem Einfachen an. Und das Schwerste kommt dann zum Schluss, wenn ich die anderen Dinge abgearbeitet habe, wenn das gut funktioniert. Ne? Weil wenn ich das nicht tue...
Ja, lass mich noch eine Ergänzung zu machen zu dem Line-Up, hast du vorhin gesagt. Da haben wahrscheinlich einige Zuhörer kurz einen Herzinfarkt bekommen. Ich mache doch in der Umgebung nicht die Line-Up. Aber auch da, also wenn das so hochgradig erlernt ist, so Leine dran gleich, ich pöbel immer zuverlässig, dann kann man auch, wenn man sich den Trainingsweg erarbeitet hat und weiß, wie es geht, erstmal starten mit, also ich kann vielleicht auch erstmal Erfahrungen sammeln, wie ist mein Hund überhaupt im Kontakt mit anderen Hunden im Freilauf, unter Aufsicht, wenn ich mir das alleine nicht zutraue. Und man kann auch erstmal mit einem Zaun dazwischen trainieren. Ne? Weil selbst wenn mein Hund ausbricht und die Orientierung nicht halten kann und dahin scheppert, dann weiß ich schon, kann ich mir das komplett ohne Leine leisten oder mache ich vielleicht als Sicherung eine lange Leine dran, die aber dann eben nicht wie so eine 2-Meter-Leine, so eine kurzgestellte 2-Meter-Leine schnell mal auf Zug kommt, sondern ne, also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich es meinem Hund dann doch noch leichter machen kann durch ne, das, was ich eben erklärt habe, damit ich erstmal ohne Leine starten kann, damit wir erstmal über diesen Punkt rauskommen, ich könnte auch mal nicht pöbeln in einer Hundebegegnung. Genau.
Ja, also irgendwie versuchen, diesen Faktor Leine rauszunehmen, ohne gleich so, ja, geh einfach mal und wir schauen, was passiert.
Viel Glück.
Ja, genau. Ja, also eben diese Hierarchie zu bauen. Und das ist total wichtig, weil sonst, wenn man weiß, okay, das ist noch zu schwer, und wenn ich da trotzdem in die Situation gehe und ich weiß, ich komme bei meinem Hund nicht durch, also ich kann ihn nicht zuverlässig von diesem Pöbeln unterbrechen, dann habe ich immer unregelmäßige Belohnung, weil der Hund beim Pöbeln eine Hormonausschüttung hat. Also für ihn fühlt sich das Pöbeln leider, das ist wirklich ein Leider, kann man so sagen, weil dagegen müssen wir quasi ankämpfen, gegen diese Selbstbelohnung. Dass er sich nicht immer selber belohnt und denkt, jawohl, genau, ich habe ihn wieder vertrieben. Ne? Also dieses Gefühl von. Und dann hat man eben eine unregelmäßige Korrektur, weil ich eben an diesen einen Stellen nicht durchkomme. Und deshalb sollte man das vermeiden und diesen Situationen erstmal aus dem Weg gehen, bis man da so weit ist. Genau, also man merkt, glaube ich, wie wichtig so ein sinnvoller Aufbau ist. Und dass man da auch für sich als Mensch das so ein bisschen sortieren darf. Was ist denn eigentlich einfach und was ist schwer für meinen Hund? Manchmal hat man so das Gefühl auch verloren, ne?
Mhm. Ja, und da hilft natürlich immer der Blick von außen. Und auch zu dem Thema Hormone, was du eben ja schon angeschnitten hast, auch bei der Vermischung der Antriebe, wäre es natürlich einerseits auch total sinnvoll, am Thema Jagdverhalten zu arbeiten. Also wirklich auch, manchmal ist es wichtig, dass man bei den Hunden, wo sich das so mischt, also die sehen diesen Punkt am Horizont, das ist ein Hund und man sieht so, der Hund ist gerade gar nicht im Aggressionsverhalten, sondern im Jagdverhalten, dass man generell am Thema Jagen arbeitet, weil danach dann die Hundebegegnungen deutlich leichter werden können. Ne? Und dass man natürlich auch zusätzlich dieses Thema Jagdverhalten und Hormonausschüttung nicht fördert, über Bewegungsreizspiele oder andere Sachen, die dieses Thema noch fördern. Ne? Und ja, beim Thema, wenn mein Hund aus Frust pöbelt, also eigentlich im Freilauf total freundlich, hat Bock auf Hunde, dann ist es natürlich wichtig, dass ich fairerweise meinem Hund auch in anderen Bereichen erstmal beibringe, mit Frust umzugehen. Meistens findet man noch andere Lebensbereiche, wo der Hund wirklich schnell auch in eine Frustration kommt. Also beispielsweise, er muss irgendwie mal ein bisschen länger auf sein Essen warten oder man streichelt ihn nicht gleich oder sonst irgendwas. Das heißt, da kann ich meinen Hund richtig schön und muss ich auch erstmal vorbereiten, dass, wenn ich später verlange, den Frust auszuhalten, dass er jetzt gerade zu dem anderen angeleinten Hund nicht hin darf. Ne? Ja, und wenn man jetzt mal nach all dem, was wir besprochen haben, rauszoomt und diese Prinzipien dahinter benennen möchte, dann ergeben sich für mich folgende Prinzipien. Also erstens, alles steht und fällt mit einer konfliktfähigen hierarchischen Beziehungsstruktur, ne? Wäre so ein erster wichtiger Punkt. Dann haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, ich brauche einen richtig guten Aufbau, wo ich erstmal die richtigen Grundlagen lege, wie zum Beispiel, wie gerade erwähnt, eine gute Frustrationstoleranz oder eine richtig gute Orientierung am Menschen. Ich darf auch gerne vorher mit meinem Hund ein paar Stellvertreterkonflikte geklärt haben, weil das meine Beziehung zu meinem Hund nochmal untermauert. Dann hatten wir ein drittes Prinzip mit, ich trainiere immer von leicht zu schwer. Also ich starte niemals direkt im Konflikt, sondern ich arbeite mich wirklich langsam vor und gucke immer, also habe meine Hierarchie im Kopf und fange mit dem Leichtesten an und werde dann immer schwerer. Und viertens, ich brauche eine Maßnahme natürlich für den Konflikt pöbeln. Manchmal reicht die Orientierung, manchmal auch nicht. Das heißt, ich brauche eine Technik, nenne ich das jetzt mal, die wirklich zuverlässig funktioniert. Ja, wir hatten vorhin über Lücken, wenn es mal klappt und mal nicht klappt, gesprochen. Es darf wirklich keine Lücken geben, weil ansonsten bin ich lerntheoretisch im Festigen des Verhaltens. Und das spricht auch nochmal dafür, lieber nicht auf eigene Faust rumzuprobieren, sondern wirklich dieses Gerüst von jemandem bauen zu lassen, der einen von außen betrachtet und gut ist in solchen Themen.
Ja, gerade auch, wenn das Verhalten noch nicht erlernt ist, nicht noch dazu beitragen, dass es dann noch aufgebreitet wird. Ne? Also wenn er zum Beispiel nur an bestimmten Orten oder in bestimmten Situationen tut, kann das schnell erlernt werden, ne? Wenn man das noch aus Versehen, das macht natürlich niemand absichtlich, aber aus Versehen das Verhalten noch festigt. Ne? Genau. Ja, nun haben wir jetzt ganz, ganz viele Puzzlesteine zusammen und da kommen echt viele Dinge zusammen. Und ja, da erstmal den Durchblick zu kriegen, kann für einen selber wirklich auch als Besitzerin echt tricky sein, weil einerseits kennt man seinen eigenen Hund ja am allerbesten. Und gleichzeitig hängt man auch in seinen eigenen Themen immer etwas fest und ist eben so betriebsblind. Das geht auch uns Trainern so. Also ich schließe mich da voll mit ein. Denn ja, mit unseren eigenen Hunden sind wir eben einfach auch nur normale Hundehalter. Und auch da schleichen sich immer mal wieder eben so gewisse Dinge ein. Und ich mache das auch gerne so, dass ich mir da mal wieder drauf schauen lasse von jemandem, der eben Dinge anders sieht oder Dinge sieht, die ich eben nicht sehe, weil ich ja betriebsblind bin. Weil ich weiß auch, bei jedem anderen Hund würde ich genau diese Dinge sehen. Bei meinem eigenen Hund interpretiere ich voll viel rein, weil ich ja ihre Geschichte kenne, bla bla bla. Ne? Also man hängt da emotional total mit drin und sieht einfach den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht mehr. Ne? Und deshalb meine Empfehlung ist, sich da begleiten zu lassen von jemandem, der sich erstens mit diesem Problemverhalten wirklich auch gut auskennt und der eben so ein neutrales Paar Augen mitbringt und ganz unvoreingenommen die Situation anschaut und eben diese Ursachen analysieren kann und dann einen entsprechenden Trainingsplan zugeschnitten auf die Problemstellung zusammenstellt, weil ihr habt gemerkt, die Problemstellungen, also oft ist so dieses Symptom, ne, dieses Leinepöbeln ist irgendwie bei allen oder vielen Menschen so dasselbe, ne? Es sieht irgendwie ähnlich aus, Hund hängt in der Leine und bellt und die Ursache kann aber total unterschiedlich sein und dann muss man eben das Thema auch anders angehen. Genau. Ja, wenn du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, mehr zum Thema Leinepöbeln und Co. erfahren möchtest und dir genau dieser Trainingsplan fehlt, dann komm in unsere Facebook-Gruppe Letzte Rettung für Problemhunde. Da finden wöchentlich Live-Trainings statt, wo du noch mehr Einblick in diese unterschiedlichen Ursachen für die Problemverhalten kriegst und dadurch endlich Klarheit bekommst, was für dich und deinen Hund die nächsten Schritte sind. Und den Link zur Gruppe, den findest du unten in den Shownotes.
Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um auf diesem Weg mit deinem problematischen Hund wieder einen Schritt weiterzukommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast und hinterlasse uns eine positive Bewertung, damit wir noch mehr Menschen und ihren problematischen Hunden helfen können. Bis zum nächsten Mal.